ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ann-Christine Schenten. Wir starten in Berlin und schauen mal wieder auf die Berliner Finanzen, diesmal aber auf die der Bezirke. Anfang der Woche hat der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Haushaltssperre verhängt und er ist damit nicht allein. Auch in Pankow, Mitte, Steglitz, Zehlendorf und Neukölln laufen die Kosten aus dem Ruder und die Bürgermeister mussten die Notbremse ziehen, berichtet rbb24 Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Sie sind gleich zu sechst gekommen, die grünen Rathauschefs aus den Bezirken zur Pressekonferenz ins Abgeordnetenhaus. Sie alle eint die Sorge, dass ihre Bezirke auf Dauer chronisch unterfinanziert bleiben und in die Handlungsunfähigkeit rutschen. Mittes Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger sieht sich schon jetzt mit dem Rücken an der Wand. In ihrem Haushalt, immerhin rund 1 Milliarde Euro schwer, seien gut 95% der Ausgaben verpflichtend. Das führe dazu,
dass ich so wenig in meinem Haushalt frei habe, dass wenn ich 10 Millionen einsparen muss, und ich mache das jetzt zum dritten, vierten Mal, dass demnächst wirklich nur noch Einrichtungsschließungen helfen können, weil ich an gar keine anderen Titel rankomme.
Remlinger ist mit ihrer Mischung aus Empörung, Enttäuschung und Ratlosigkeit nicht alleine. Jan Oltmann, grüner Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, kritisiert eine strukturelle Unterfinanzierung,
die sich einfach an dem Punkt festmacht, dass im Grunde genommen der Haushalt auf der Basis von 2024 aufgestellt ist.
Dabei laufen die Kosten überall aus dem Ruder. Ein Beispiel ist der Sozialbereich und hier besonders die Hilfen zur Erziehung. Dabei geht es um Beratungs- und Therapieangebote für Kinder, Jugendliche und Familien, ambulant und stationär. Und hier läuft etwas grundlegend falsch, findet Friedrichshain-Kreuzbergs Bürgermeisterin Clara Herrmann.
Im letzten Jahr hat der Senat die 12 Berliner Bezirke auf über 60 Millionen Euro sitzen lassen. Und es kann nicht sein, dass die Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben dazu führt, dass die Bezirke in ein Minus geschickt werden.
Den Ball spielt der Senat indes zurück. Für Dauer und Umfang von Hilfen zur Erziehung seien die Bezirke zuständig, lässt Finanzsenator Stefan Evers CDU über seinen Sprecher mitteilen. Das Problem liege ohnehin woanders, wird Evers nicht müde zu betonen und wird dabei auch vom haushaltspolitischen Sprecher seiner Fraktion Christian Goyni unterstützt.
Und er hat ja, wie ich finde, zu Recht auch den Bund adressiert, der natürlich hier auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen setzt, denn die gesetzlichen Regelungen, auf die diese Leistungen beruhen, die sind ja keine, die das Land beschlossen hat.
Bis aber Gesetze und Regelungen geändert und Standards gesenkt sind, wird es dauern. Die grünen Bezirksbürgermeister fürchten daher, dass die Defizite weiter wachsen und auch Schließungen von Jugendclubs, Seniorentreffs und Kultureinrichtungen künftig nicht mehr auszuschließen sind.
Das berichtet unser rbb24-Landespolitik-Reporter Jan Menzel. Und weiter nach Brandenburg. Auch hier streitet man aktuell über eine mögliche Wehrpflicht. Die Koalition ist sich uneins und streitet sich, ähnlich wie die Parteien im Bund. Mehr von unserem landespolitischen Reporter Thorsten Südow.
Die Bedrohungslage für Deutschland und Europa sei real. Täglich versuche Russland, die Sicherheit und Integrität europäischer Staaten zu untergraben, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD im Bundesrat. Deutschland müsse deshalb mehr für die Verteidigung tun. 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten würden zur Landesverteidigung bis zum Jahr 2035 benötigt, mithilfe des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes.
Wir müssen wissen, wer unser Land im Spannungs- und Verteidigungsfall, und darüber reden wir, meine Damen und Herren, mit welchen Qualifikationen verteidigen kann. Daher brauchen wir aus meiner Sicht jedenfalls umfassende Möglichkeiten, auch ganze Jahrgänge verpflichtend zu mustern.
Das in Brandenburg mitregierende Bündnis Sarah Wagenknecht lehne jede Form von Wehrpflicht und Kriegsrhetorik ab, sagt der BSW-Landtagsabgeordnete Falk Peschel. Er verweist auf eine Umfrage, wonach 2/3 der 18- bis 29-Jährigen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ablehnen würden.
Gibt es denn überhaupt eine Bedrohung für unser Land? Und natürlich braucht es eine handlungsfähige Bundeswehr, aber handlungsfähig heißt in dem Fall gut ausgestattet und verteidigungsfähig und eben nicht ausdrücklich nicht kriegstüchtig. Momentan sehen wir, dass mit dem Freiwilligen Wehrdienst dort eine ausreichende Grundlage geschaffen ist.
unterschiedliche Positionen in der Brandenburger Regierungskoalition zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz, die sieht auch der Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund, Staatssekretär David Kolesnik von der SPD. Noch sei nicht klar, wie Brandenburg in der Länderkammer zum Wehrdienst abstimmen werde. Die Befassung in Bundesrat und Bundestag, auch mit einem Losverfahren, wer wird denn einberufen, stehe erst am Anfang, sagt Kolesnik. Für die SPD sei wichtig,
wie kriegt man die Leute dazu, eben ihren Dienst für die Bundeswehr, für Deutschland bei der Bundeswehr zu leisten? Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf. Uns ist wichtig, dass vor allem die Bundeswehr so attraktiv ist, dass viele Menschen sich freiwillig dafür entscheiden, dort ihren Dienst für dieses Land zu leisten. Das ist der Ausgangspunkt und wir gucken jetzt, was aus dem Bundestag kommt.
Ob alle jungen Männer im nächsten Jahr zum 18. Geburtstag Fragebögen erhalten, in denen das Interesse am Dienst in der Bundeswehr abgefragt und danach geeignete Kandidaten zur Musterung eingeladen werden, ist noch nicht entschieden.
Das war ein Beitrag von Thorsten Südow. Und wir bleiben in Brandenburg, aber beschäftigen uns mit einem ganz anderen Thema. Und zwar mit einem Tier, das sich in Brandenburg eigentlich ganz wohl fühlt. Es ist der Elch. Zumindest tun das einige Elche in der Schorfheide. Wobei einige von ihnen, denn ein Elch ist ja vor einem knappen Jahr ausgebüxt. Ein Weibchen war das. Aber jetzt ist ein neues Weibchen da, und zwar Else, eine junge Elchkuh aus Bayern, 200 Kilo schwer. RBB24-Reporter Toni Schmidt hat sich heute früh zu ihr aufgemacht und erklärt, was Else so den ganzen Tag macht.
Fressen, gucken, die Besucher beobachten, wie die anderen Tiere auch. Else hat ein separates Eingewöhnungsgehege. Sie lebt Zaun an Zaun mit Anton, dem Elchbullen, der von Vorgängerin Olga ja verlassen wurde. Olga ist ausgebüxt und die Sicherungsmaßnahmen bei den Elchen wurden verstärkt. 2 Meter hoher Zaun, also Elektrodrähte, man sieht das ganze Gehege. Und da chillen und freuen sich ihres Lebens Else, die Teenager-Elchin und der etwas ältere Anton. Er mit Geweih, sie ohne. Imker Heiter ist die Leiterin des Wildparks Schorfheide. Kommen die beiden jetzt irgendwann zusammen? Ist das geplant?
Naja, es ist schon geplant, dass sie jetzt nächste Woche rauskommt. Also die Tage sind jetzt gezählt. Wir haben so gesagt, eine Woche im Absperrgehege müsste eigentlich reichen. Und wenn das alles so weiterläuft, dann kommen die Montag zusammen.
Die Vorgängerin Olga ist ausgebüxt und schweift jetzt als Wildtier durch die Wälder. Und das hat nicht nur Anton ein bisschen betröppelt, sondern anscheinend auch sie. Als Else ankam, haben sie die erste Nacht hier gewacht? So richtig mit Zelt und Schlafsack oder wie?
Naja, glücklicherweise im Wohnmobil. Aus dem Zeltalter bin ich jetzt doch langsam raus, seit 30 Jahren Wildpark. Aber wir wollten das Tier ursprünglich erst im Morgenlicht ausladen, weil es einfach schöner ist, wenn die Tiere danach beobachtet werden können. Der Transporteur hat aber darauf bestanden, dass wir sozusagen in den Abend rauslassen. Er hat gesagt, er kann besser schlafen. Ich habe gesagt, ich nicht. Und deswegen habe ich mich dann kurz entschlossen mit meinem Wohnmobil hier hingestellt und hatte Nachtsichtgerät und habe dann auch sehr regelmäßig in der Nacht viel geguckt und habe da aber eben schon gesehen, dass das alles ganz gut läuft mit den beiden.
Man kann die neue Elchkuh hier im Wildpark Schorfheide täglich sehen, ab 9 Uhr, wenn sie aus ihrem kleinen Kiefernwäldchen kommt. Und ab der nächsten Woche ist auch kostenloses Ferienprogramm für die Kinder.
Sagt RBB24-Reporter Toni Schmidt. Er hat aus der Schorfheide berichtet. Für die Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg haben die Herbstferien begonnen. 2 Wochen schulfrei jetzt für sie, bedeutet aber auch, die Baustellen im Nah- und Fernverkehr gehen wieder los. Denn dafür werden die Ferien ja ganz gerne genutzt. Auch bei BVG und Bahn wird wieder viel verlegt, geschraubt und ausgetauscht. Das heißt, für alle, die in der Stadt bleiben und weiter zur Arbeit fahren müssen, wird's nervig. Unsere Reporterin Annette Miersch fasst die wichtigsten Sperrungen auf der Schiene zusammen, also bei S- und U-Bahn sowie im Regional- und Fernverkehr.
Los geht's mit der U-Bahn. Da wird ab Montag die U2 für 2 Wochen auf dem östlichen Streckenabschnitt unterbrochen. Das heißt, kein unterirdischer Schienenverkehr zwischen Stadtmitte und Sehnefelder Platz bis zum Ende der Herbstferien. Der Grund? Die Linie bekommt am Alexanderplatz ein neues digitales Stellwerk. Das ist schon fix und fertig, muss nun aber noch angeschlossen werden. Am Montag nach den Ferien nimmt das neue U-Bahn-Stellwerk am Alex seinen Betrieb auf. Bis dahin fahren auf dem U2-Abschnitt Busse. Bei der Berliner S-Bahn wird's erhebliche Behinderungen auf der Nord-Süd-Strecke geben. In der ersten Ferienwoche werden am Bahnhof Gesundbrunnen neue Weichen eingebaut. Deswegen ist jetzt am Wochenende der komplette S-Bahn-Verkehr am Gesundbrunnen eingestellt. Ab Montag fährt zumindest die Ringbahn wieder, aber bei den Nord-Süd-S-Bahn-Linien und der S85 gibt's noch bis Freitag Einschränkungen. In der zweiten Ferienwoche wird es bei der S-Bahn im Südosten anstrengend. Weitere Arbeiten für das elektronische Stellwerk Schöneweide und die Ausrüstung der Strecke mit moderner Signaltechnik liegen an. Zwischen Baumschulenweg und Grünau, Altklinike Spindlersfeld, sowie dem Flughafen BER verkehren dann Ersatzbusse. Und schließlich noch zu den Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr. Der Bahnhof Südkreuz wird ab kommende Woche Freitag für 7 Wochen für Fern- und Regionalzüge gesperrt. Die S-Bahn ist nicht betroffen. Vom 24. Oktober bis 13. Dezember werden am Südkreuz unter anderem 3 neue Stellwerke sowie Oberleitungen angeschlossen. Im Regionalverkehr gibt es auf der Nord-Süd-Verbindung über Südkreuz baustellenbedingt Ausfälle, allerdings nur in der ersten Ferienwoche. Die Ost-West-Regiolinien fahren normal. Pendlern empfiehlt DB-Sprecher Michael Klein:
Entweder auszuweichen auf die S-Bahn oder U-Bahn oder Bus, auf jeden Fall aber zu schauen vorher unter bahn.de oder im DB-Navigator. Dort sind alle günstigen Verbindungen hinterlegt.
Das sagt DB-Regionalsprecher Michael Klein im Bericht unserer Reporterin Annette Miersch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Plötzlich nochmal neu anfangen, wenn man sich in seinem Leben eigentlich schon eingerichtet hat. So ist es vielen ergangen, als 1989 die Mauer fiel. Eine von ihnen ist Sabine Lademann aus Übigau in Elbe-Elster. Sie will jetzt den Kreis schließen. Die alte Schule in ihrem Heimatort, ein grauer, kastiger Flachbau, der seit Jahren leer steht, hat viel mit ihrer Vergangenheit zu tun.
Ein ganz besonderer Ort, ich krieg gleich Gänsehaut. Ganz was Besonderes für mich. Es ist wie nach Hause kommen.
Sabine Lademann ist 66, kurze graue Haare, eine modische rote Brille. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, dass sie hier zur Schule ging. Damals hieß die noch Salvador Allende Schule. Hier war sie das erste Mal verliebt, später hat sie ihre eigenen Kinder eingeschult und an diesem Ort hat sie auch gearbeitet. Erinnerungen.
An Kindergewusel, Kinderlachen, an Freude. Von Kindern umgeben zu sein. Aber es bedrückt mich auch gerade.
Seit 1981, damals 22 Jahre alt, war Sabine Lademann hier Freundschaftspionierleiterin. In der DDR gab es an jeder Schule solch einen Funktionär der FDJ, der die Kinder und Jugendlichen zu sozialistischen Persönlichkeiten erziehen sollte. 10 Jahre lang hat sie diesen Beruf ausgeübt.
Ich war es für die Kinder und Jugendlichen sehr gern. Alles andere, was dieser Beruf so mit sich bringt, hat mich sehr eingeengt. Dass man linientreu sein sollte, das war ich nicht immer. Ich habe wirklich vom Herzen her gearbeitet mit den Kindern, um sie zu begeistern und sie dort abzuholen, wo sie gestanden haben und ihnen nicht irgendetwas aufzudiktieren.
Den Herbst 89 erlebte Sabine Lademann in einer Aufbruchstimmung. Die Mauer fiel. Nach dem Ende der DDR aber war sie eine der ersten, die entlassen wurde. Eine Pionierleiterin wurde im neuen System nicht gebraucht.
Es war ein ganz furchtbares Gefühl, den Traum, den ich mir erhofft hatte, jetzt hier zurückzulassen, die Kinder zurückzulassen und nicht zu wissen, wie geht es mit mir weiter.
Die Ungewissheit hat sie lange begleitet. Wie viele nach der Wende bekam auch Sabine Lademann, inzwischen selbst Mutter von 2 Kindern, eine ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Sie betreute Jugendclubs in Elbe-Elster. Als nach 3 Jahren auch hier das Ende vom Job drohte, bat sie um eine Anhörung in der Kreisverwaltung.
Ich habe mich vor diese Menschen gesetzt, die da über mich bestimmen, abstimmen wollten. Und mir war nicht flau oder irgendwie. Ich habe wirklich für mich gekämpft. Ich wusste, was ich wollte und das habe ich durchgesetzt.
Die Brandenburgerin bekam damals eine feste Stelle im Jugendamt. Inzwischen ist sie Mitte 60 und Rentnerin. Und sie hat noch etwas vor in der alten Schule aus ihrem alten Leben damals. Sie kommt einfach nicht von ihr los.
Wir sind jetzt in dem Raum, wo ich vielleicht in 3 Jahren mal wohnen werde. Diese Schule wird zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut.
Sie sagt, für sie sei es inspirierend.
mit 66 noch ein Ziel vor Augen zu haben und zu sagen, jawohl, da bin ich dabei, da mache ich mit und bringe meine Lebenserfahrung ein und meine Power.
Sabine Lademann möchte nicht allein alt werden. Sie will wieder Kinder um sich haben. Sie hofft sehr, dass das mit dem Mehrgenerationenhaus in Übigau klappt und die alte Schule ihr neues Zuhause wird.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt's auch nochmal zum Nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.